Was kann das Produkt für mich und meinen Körper tun? Es muss schmecken, es muss satt machen, aber es soll mir halt auch was liefern. Ich glaube, das ist auch noch ein bisschen neu, dass man sozusagen diesen funktionalen Nutzen dieses Fertiggerichts noch ein bisschen mehr rausstellen muss. Das war auch eine der Erkenntnisse, die wir jetzt gerade in der Studie noch gewinnen konnten.
Herzlich willkommen bei Food Fact. Manche denken bei Fertiggerichten an schnelle, unkomplizierte Mahlzeiten, perfekt für stressige Tage. Andere wiederum verteufeln sie als zu teuer, als zu künstlich oder eben als Notlösung, die mit frisch gekochten Gerichten natürlich niemals mithalten kann. Aber für viele sind diese Gerichte bereits ein bewusster Bestandteil einer gesunden Ernährung. Und darüber spreche ich heute mit Felicitas von Heinz. Fee ist Geschäftsführerin von Nabio, ein Unternehmen, das auf schnelle Bio-Mahlzeiten setzt. Gemeinsam sprechen wir darüber, wie sich Gerichte mit der Zeit gewandelt haben und ob sie in Zukunft vielleicht sogar Teil einer nachhaltigeren Ernährung sein können. Wer weiß, vielleicht müssen wir am Ende des Gesprächs unser Bild von Fertiggerichten sogar ganz neu überdenken. Hallo liebe Fee, servus, ich freue mich, dass du heute zu Gast bist und ich höre es ja schon knacken im Hintergrund. Wir haben was zum Verkosten zugeschickt, einen Ayurveda-Shot.
Ja, vielen Dank. Ich bin froh, dass ich mein Verkostungsprogramm hier heute schon abgewickelt habe, weil Ingwer, Kurkuma, danach sind die Geschmacksnerven ja wahrscheinlich erstmal kurz drauf. Ich bin gespannt.
Fermentierte Wildkräuter sind das, bio-nachhaltig, ein ganz neues Produkt und ich finde das spannend, dass es eben regionale Zutaten sind, jetzt bei dem Ayurveda-Shot wahrscheinlich nicht 100%, aber trotzdem. Wie schmeckt sie denn?
Warte, ich probiere mal kurz.
Ich probiere mal auch.
Viel sanfter, als ich dachte. Nix damit Geschmacksnerven weg, sondern es schmeckt ganz, ganz sanft, schmeckt gut. Wenn ich jetzt hinten drauf gucke, steht da ja auch Quittensaft und Quellwasser vorne. Das heißt, es ist jetzt gar nicht so ein scharfer Ingwer-Shot, wie ich dachte. Schmeckt sehr gut.
Soll ja keine Werbung sein, sondern eher eine kleine Inspiration. Was ich spannend finde, ist, dass das Produkt Nachhaltigkeit, Funktionalität, regionale Zutaten kombiniert. Heute geht es ja ums Fertiggericht. Würdest du sagen, das ist was, was auch ein Fertiggericht leisten kann? Oder ist das immer noch so ein Imageprodukt, wo man sagt, das ist eine ungesunde Plastikmahlzeit?
Tja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, das Fertiggericht-Spektrum reicht ja von, ich sag mal, der klassischen TK-Pizza bis hin zu einem total frisch angerichteten Salat im Convenience-Bereich in der Theke. Und das alles würde ich unter Fertiggericht verstehen und insofern, würde ich sagen, stimmt dieses Image nicht mehr. Und dazwischen gibt's ganz viel, so wie zum Beispiel ja auch unsere Eintöpfe, Fertiggerichte, Suppen und so weiter. Aber dazu kommen wir bestimmt gleich noch.
Lass uns gleich dazu kommen. Ihr seid ja Spezialisten für Fertiggerichte, die ungekühlt sind. Was unterscheidet die denn von Fertiggerichten aus der Kühltheke zum Beispiel?
Ja, wir machen unsere Fertiggerichte und Suppen haltbar. Das kann man sich ungefähr so vorstellen wie bei einem etwas größeren Einwegprozess von ja auch Gemüsesuppen oder auch Marmelade, wie man es vielleicht von zu Hause kennt. Das heißt, wir erhitzen unsere Fertiggerichte und dann müssen sie eben nicht mehr in die Kühlung und sind 18 Monate bis hin zu 3 Jahre haltbar. Und das machen wir im Glas und in der Dose. Also ist quasi die klassische Konserve. Und das hat einfach den Vorteil, dass es lange haltbar ist, dass du es zu Hause halt auch super aufbewahren kannst. Und tatsächlich haben wir hier wirklich, ja, wir schmeißen kaum was weg, ne? Weil du kriegst das verkauft in den 3 Jahren und selbst wenn du es nicht rechtzeitig verkauft bekommst, dann kannst du es immer noch wunderbar rechtzeitig verschenken, spenden und so weiter. Und das ist ein ja guter Nebeneffekt.
Wie sieht es denn mit den Inhaltsstoffen bei diesen Produkten aus? Ich habe eine Kollegin, die sagt, sie wird sowas nie essen, weil das ist alles totgekocht und da ist ja im Prinzip nichts drin, nicht zu vergleichen mit frischen Gerichten.
Also da hat man natürlich einige Möglichkeiten in der Rezeptur schon. Das heißt, wenn wir zum Beispiel viel Hülsenfrüchte verwenden und das tun wir, dann haben wir da jede Menge Proteine drin. Wir haben da ganz viel Gemüse drin und klar ist, wenn ich Vitamine aus frischem Gemüse essen möchte, dann sollte ich mir einen Salat machen. Ne? Das ist in dem Eintopf einfach nicht so. Aber es gibt ganz viele gute Nährstoffe und auch Mikronährstoffe, die da durchaus erhalten bleiben. Und dann ist es so, dass wir bei eben diesem Haltbarmachen, was ich eben schon beschrieben habe, wir kochen nicht den Eintopf und dann machen wir ihn heiß, sondern wir fügen die Zutaten kalt zueinander, zumindest bei den allermeisten Produkten. Und dann machen wir es haltbar und garen es in einem Schritt. Und das hat den großen Vorteil, dass wir das Gemüse gar nicht tot kochen, weil es eben nur einmal heiß gemacht wird. Und wir tatsächlich noch ziemlich knackiges Gemüse und auch knackige Hülsenfrüchte in unseren Fertiggerichten haben.
Jetzt ist ja, du hast gesagt, es wird wenig weggeschmissen. Das spricht ja für die Haltbarkeit. Das ist natürlich auf der anderen Seite sehr energieintensiv. Wie würdest du denn das einordnen? Ist das jetzt eher sozusagen ein Produkt, das nachhaltig ist, das auch sinnvoll zu verwenden wird? Oder ist es, sage ich mal, eher ein kritisches Produkt im Vergleich zu einer frischen Zutat?
Also es ist energieintensiv, das muss man ganz ehrlich so sagen. Ich meine, auch die Herstellung der Verpackung ist energieintensiv. Und deswegen glaube ich auch, dass darin noch ein großes Feld steckt, wo wir uns, aber natürlich auch einfach die gesamte Industrie, die ganze gesamte Glasindustrie und so weiter verbessern kann. Interessanterweise übrigens, wir füllen ja in Glas und Dose ab. Und wenn du nach den Zielgruppen schaust, denen Nachhaltigkeit besonders wichtig ist, dann greifen die tendenziell zum Glas, obwohl die Energiebilanz von der Dose fast besser ist, ne? Weil die leichter ist, weil die Recyclingquote hoch ist und so weiter, ist so ganz spannend. Und ansonsten kannst du so und so sehen, ja? Die Rechnung ist total kompliziert und ehrlich gesagt glaube ich auch nicht, dass wir die schon wirklich bis zu Ende durchdrungen haben. Du machst das Produkt zwar heiß, um es haltbar zu machen, dafür musst du es hinterher nicht mehr in den Kühlschrank stellen, du musst es nicht auf den Transportwegen kühlen, du musst es im Supermarkt nicht kühlen. Also es gibt einfach unterschiedliche Aspekte dabei. Und am nachhaltigsten ist wahrscheinlich, den Salat auf dem Balkon oder im Garten anzupflanzen. Und es ist so interessant, dass du das ansprichst, weil unsere Zielgruppe sind ja wirklich bewusste Käufer und Bio-Fans und so weiter. Und wir haben ganz viel Diskussion über sozusagen diese moralischen Aspekte des Essens. Ja, wie nachhaltig ist das, was ich esse? Wie gesund? Tierwohl und so weiter. Aber wenn wir uns alle unsere Alltagsrealität anschauen, dann können die wenigsten von uns das so machen, wie sie es richtig fänden. Ja, moralisch, ethisch im Sinne ihres nachhaltigen Lifestyles. Und dann geht's halt doch darum, ein Stück weit Kompromisse zu machen. Und wenn du ein Bio-Fertiggericht nimmst, das irgendwie in Deutschland produziert ist, wo die Zutaten gut ausgewählt sind und so weiter, dann hast du vielleicht die bessere Wahl getroffen, als du das bei ganz vielen anderen Produkten hättest tun können, ne? Mit Plastikverpackungen, mit vielen Importbestandteilen und so weiter. Aber am Ende ist das ein Kompromiss im Hinblick auf Nachhaltigkeit auf jeden Fall.
Jetzt sagst du, ihr habt Bio-Fertiggerichte. Ist der klassische Bio-Einkäufer oder Bio-Käuferin, sind es überhaupt Leute, die Fertiggerichte konsumieren?
Ja, super spannend. Die Frage haben wir uns auch gestellt. Wir haben jetzt gerade tatsächlich da eine neue Opinio-Studie gemacht, um diesen Fertiggerichtekäufer noch besser zu verstehen. Also wenn wir jetzt mal, sag ich mal, nur das Segment unserer Fertiggerichte betrachten, ja, das heißt also Eintöpfe, Ravioli, Suppen, sowas wie No Butter, No Chicken und so weiter, haben wir jetzt neu bei einer Bio. Und da, wenn wir uns das anschauen, dann ist der, sag ich mal, der Wettbewerber aus dem konventionellen Bereich ist wahrscheinlich der Linseneintopf in der Dose, der halt nicht Bio ist. Dann ist es ja relativ günstig und man denkt, das ist jemand, dem liegt nicht so viel am Essen, der will schnell satt werden und es soll billig sein und so weiter und so fort. Und ist denn jetzt der Biokäufer, den ich mir so vorstelle, der irgendwie im Bioladen eben das frische Gemüse kauft und mit der ganzen Ästhetik drumherum, ist das jetzt wirklich derjenige, der ein Fertiggericht kauft oder will der nicht eigentlich selber kochen? Und da hatten wir so ein paar Thesen, nämlich der Fertiggerichtekäufer, dem ist Bio nicht so wichtig, der Fertiggerichtekäufer ist eher Single oder zumindest kleiner Haushalt, der Fertiggerichte-Einkäufer ist eher männlich und so weiter. Und so ist es gar nicht. Interessanterweise ist die Affinität zu dieser Art von Fertiggerichten unter den Biokäufern erstaunlich hoch. Ja.
Und warum?
Ja, also ein Aspekt, warum die Menschen gerne Bio-Fertiggerichte kaufen, könnte sein, dass sich die Vorgaben von Bio ja nicht nur auf die Rohstoffherkunft beziehen, sondern ja auch die Art und Weise, wie die Fertiggerichte zubereitet werden. Du darfst halt keine Konservierungsstoffe benutzen, keine Aromen benutzen und so weiter und so fort. Das heißt, wenn ich Sorge habe, dass in einem Fertiggericht möglicherweise viele künstliche Zusätze sein könnten, und ich würde sagen, das ist das Klischee und das ist in vielen Fällen ja auch so, dann greife ich vielleicht lieber zu Bio, weil ich weiß, das ist da verboten.
Ich frage mich gerade, ist das für alle Fertiggerichte gleich so? Ich meine, es gibt ja, du hast jetzt gesagt, das ist No Butter, No Chicken. Ne? Das ist ja ein Gericht, das finde ich ja nicht an jeder Ecke, verglichen zu einer Ravioli in Tomatensauce. Jetzt weiß ich, ihr habt das ja, die Ravioli in Tomatensauce. Wenn ich die jetzt bei euch kaufe, weiß ich nicht, kostet wahrscheinlich 2 Euro irgendwas. Wenn ich die von einem Mitbewerber in konventionell kaufe, wo dann vielleicht auch groß oben steht, natürliche Zutaten, dann kostet die vielleicht 90 Cent. Also mal Frage, kackt da nicht deine Ravioli dann daneben ab? Oder gibt es dann noch tatsächlich Leute, die sagen, ich kaufe mir das jetzt trotzdem, obwohl es dreimal so teuer ist?
Ja, also ich sag mal so, die Biomarken versprechen ja meist mehr als nur Bio zu sein. Die meisten Biomarken, dazu gehört Nabio auch, verspricht auch einen Blick darauf zu haben, wie das Nährstoffprofil des Produkts ist. Das heißt, wir haben höchstwahrscheinlich sehr viel weniger Zucker drin, wir haben wahrscheinlich auf den Salzgehalt geachtet. Das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist, dass Bio schon für mehr steht, sage ich mal, als jetzt für eben den Bio-Anbau. Es geht dabei auch um eine transparente Lieferkette, um faire Gehälter, um gewisses Werteversprechen und so weiter. Und Bio ist ja immer noch der kleinere Anteil, ohne Frage. Aber es gibt halt eine Zielgruppe, denen ist das wichtig. Und also Bio ist ja auch nicht immer besser als nicht Bio. Es gibt ganz tolle Marken und ganz tolle Produkte, die sind nicht Bio. Die sind einfach so, achten die auf diese Werte, ne? Aber irgendwie muss der Verbraucher sich im Markt ja orientieren. Und da ist Bio ein gewisses Qualitätsmerkmal und ein Versprechen, an dem er sich halt orientiert. Und dann ist er halt vielleicht bereit, auch die 1 Euro mehr für die Ravioli auszugeben.
Jetzt weiß ich natürlich aus Erfahrung, eine konventionelle Ravioli, die dreht sich im Laden so dreimal pro Woche, würde ich sagen. 3 bis 4 Mal wäre jetzt meine Schätzung. Bio ist wahrscheinlich ein Viertel davon. Also 1-2 Mal würde ich jetzt schätzen. Wie sieht es denn dann der Händler? Also ist es dann für den Ladenhüter, dass er dann als gut Mensch trotzdem drinnen lässt? Oder ist es ein Produkt, mit dem er sich differenzieren kann? Oder schmeißt es dann einfach mal irgendwann raus aus dem Regal?
Das ist echt eine gute Frage. Also der Wunsch, sich zu profilieren mit Bio, ist ja bei allen Handelspartnern extrem groß und ganz egal bei wem. Also auch bei den harten Discountern wächst der Bio-Anteil ja stetig und natürlich versuchen die das so günstig wie möglich anzubieten und dadurch auch einer sehr großen Masse an Menschen zugänglich zu machen, sodass sie das leisten können. Aber der Wunsch, sich da zu differenzieren und dieses hochqualitative Angebot zu machen, ist riesig. Und insofern, also ich kenne ja jetzt nur die Drehzahlen unserer Produkte, ja, und die sind gut. Wir sind aber auch da, wo unsere Zielgruppe ist in der Regel. So, und ich vermute mal, dass die Bioprodukte gut genug laufen und ja, vielleicht dann auch einen Tick doch eine bessere Spanne haben. Ja, vermute ich.
Das heißt, für euch gilt nicht, die Klage ist der Gruß des Händlers. Ihr werdet nach wie vor mit breitem Lächeln in den Regalen willkommen geheißen?
Naja, also das kommt schon sehr drauf an, weil der Wettbewerb ist natürlich hoch und du musst schon was Neues haben oder was besonders Gutes. Ne? Und deswegen machen wir sowas wie nur Butter, nur Chicken und probieren halt verschiedene Rezepturen aus. Wir versuchen auch immer mal wieder einen Klassiker irgendwie neu zu interpretieren. Und gleichzeitig muss man natürlich sagen, wenn du zu speziell wirst, dann kauft's auch keiner mehr. Zu erklärungsbedürftig darf's jetzt auch nicht sein, ja. Ich finde schon ganz interessant, weil wir machen ja nicht nur Fertiggerichte, wir machen auch Brotaufstriche. Und wir merken, dass es dann einen relativ großen Unterschied zwischen den Zielgruppen gibt. Also der Brotaufstrichkäufer, der geht ans Regal, der findet da ein riesiges Regal. Und er findet es herrlich, da zwischen den Marken und zwischen den unterschiedlichen Geschmacksrichtungen sich auszuprobieren und mal immer wieder was Neues zu machen, noch was Neues auszuprobieren, ja. Und bei den Fertiggerichten, da ist es so, da haben die auch gerne eine Auswahl, kaufen ja auch gerne gleich ein paar auf einmal, so ein bisschen auf Vorrat und so weiter. Aber da geht auch einfach der Linseneintopf immer noch super und die Tomatensuppe geht super. Und dann ab und zu mal halt irgendwas mit richtig Pfiff. Ist ein bisschen was anderes.
Hat das vielleicht auch damit zu tun, dass vielleicht ein Fertiggericht auch durch die Auswahl der Zutaten limitiert ist? Mir fällt jetzt ein Fertiggericht, das hatte ich unlängst, wo die Zucchini einfach nur ein brauner Matsch war. Ja, dagegen, ja. Wenn ich jetzt ein Fertiggericht nehme mit Bohnen oder ein Fertiggericht mit Kichererbsen, dann kann ich sicher sein, naja, das schaut dann genießbar aus und das ist okay. Aber gewisse Zutaten funktionieren halt bei Fertiggerichten nicht. Ist das dann für Innovation ein limitierender Faktor aus deiner Sicht?
Ich würde sagen, die hohe Kunst ist wirklich in der Rezeptur, ein Gericht zu machen, das funktioniert. Da hast du vollkommen recht. Also zum Beispiel einen gut schmeckenden Kartoffeleintopf zu machen, ist wahnsinnig schwer, weil ich finde, dass die Geschmacksqualität der Kartoffel ist dabei total wichtig. Ja. Und wenn du auf den Markt guckst, dann siehst du ganz viele asiatische Fertiggerichte. Warum? Weil die sehr gut abgewürzt werden können. Ja, das heißt, der erwartete Geschmack und der Genuss kommt viel über die Gewürze. Und wenn du über sowas gehst wie einen Gemüseeintopf, dann ist es viel schwieriger, weil da muss der Geschmack des Gemüses ja durchkommen. Ne? Und insofern, also würde ich sagen, das Innovationsfeld ist auch groß, aber die Innovation und die Kunst steckt auch ein bisschen darin, ja, den Geschmack der einzelnen Zutaten gut zur Geltung zu bringen und das so abzustimmen, dass du eben nicht nur Curry schmeckst, sondern eben auch noch ein bisschen was von dem, was da sonst an Gemüse und Hülsenfrüchten drin ist.
Das wäre tatsächlich meine nächste Frage, weil mein Eindruck ist, durch die Sterilisation werden eben sehr viele Gewürze und sehr viele Geschmäcker einfach geglättet. Und viele Artikel schmecken dann einfach entweder nur süß oder nur sehr scharf oder nur sehr salzig. Aber diese Nuancen, die man eigentlich aus einer frischen Küche kommt, die sind ja eigentlich kaum zu treffen, oder?
Also die Rezepturentwicklung für so ein Fertiggericht, das haltbar gemacht wird, ist auf jeden Fall was anderes, als frisch zu kochen. Das ist total interessant, weil wenn jemand, weiß ich nicht, unsere Kürbissuppe zum Beispiel probiert, ja, und sagt dann, ja, finde ich super, aber ich bring dir mal meine Kürbissuppe mit, die ich von zu Hause mache. Vielleicht könnt ihr da ja noch was von euch abschauen oder so, ja. Dann das ist einfach was völlig anderes. Und es geht genau darum, eben damit auch zu spielen und zu gucken, okay, was verträgt denn die Wärme besser als was anderes und was macht den Geschmack denn auch aus? Also unterschiedliche Konsistenzen zum Beispiel machen den Geschmack auch total aus, ja. Und zu gucken, dass es eben eine gewisse Tiefe hat, aber scharf ist, aber trotzdem nicht zu scharf ist, dass die Schärfe nicht auch über die Standzeit zum Beispiel sich verändert. Ja, Produkte, die 1,5 Jahre haltbar sind, von denen erwarten wir ja, dass die in 1,5 Jahren noch so schmecken wie heute. Ne? Und all das musst du berücksichtigen, wenn du so eine Rezeptur schreibst.
Jetzt hast du gesagt, die Leute erwarten, es schmeckt wie früher oder es schmeckt wie gewohnt. Kann man bei Fertiggerichten überhaupt innovativ sein? Ist da nicht eine sehr, sehr hohe Flop-Rate oder ein sehr hohes Flop-Risiko dabei, wenn man so ein No-Butter-No-Chicken heute auf den Markt bringt?
Naja, also im Bereich der, sag ich mal, vegan und vegetarischen Gerichte ist schon großes Innovationspotenzial. Deswegen kommen ja auch so viele Innovationen gerade in diesem Bereich, weil das eben so spannend ist, da mit den verschiedenen Fleischersatzmöglichkeiten zu experimentieren. Jetzt in unserem No Butter, No Chicken haben wir Erbsen-Faber-Protein. Das hatten wir jetzt zum Beispiel vor 3 Jahren noch gar nicht auf dem Schirm. Da haben wir ganz viel mit Sojaschnetzel gemacht. Sojaschnetzel hat aber häufig einen Eigengeschmack. Der kann super passen, kann aber eben auch gar nicht passen. Dann hast du verschiedene Konsistenzen. Ja, die eine Konsistenz ist wie Hühnchen und die andere ist eben mehr wie Gulasch. Und da musst du halt schon gucken, welches benutzt du denn jetzt? Schmeckt im Zweifel nach gar nichts eigentlich erstmal, ne? Aber allein die Konsistenz suggeriert halt einen gewissen Geschmack. Also da sehe ich einen großen sozusagen Innovationspotenzial. Dann im Bereich der Länderküche sehen wir jetzt viele, ja, ich sag mal, orientalisch gewürzte Gerichte. Aber es gibt ja noch ganz andere Richtungen im asiatischen Markt und ich glaube, da kann man noch viel machen. Und da ist auch mal die Frage, wie mutig ist man jetzt als Marke? Denn wir wissen ja, der Deutsche isst nicht so gerne scharf. Aber die scharf gerne essen, also für die gibt's nicht viel. Ne? Also ist auch ein bisschen die Frage, wo findet man eigentlich seine Nische und wem kann man da noch was Neues anbieten? Neulich habe ich eine Marke kennengelernt, die machen vor allem afrikanische Gerichte, fand ich auch total interessant. Also ich glaube, es gibt immer noch genug Felder, wo du Rezepturen entwickeln kannst, die nicht schon an jeder Ecke stehen.
Aber du hast vorhin Aufstriche erwähnt. Jetzt kenne ich natürlich eure Aufstriche. Und wenn ich da ins Regal schaue, da sehe ich dann Brezelaufstrichen, Zimtschneckenaufstrich, also Sachen, wo ich wirklich sage, wow, da ist es ja scheinbar einfacher, Innovationen umzusetzen als bei einem klassischen Fertiggericht, oder?
Also das Aufstrichregal ist zumindest dynamisch. Das heißt, da kommt man mit Innovationen vielleicht auch im Handel momentan schneller rein. Ja, da ist der Handel offen und die Menschen sind offen, was auszuprobieren. Im Bereich der Fertiggerichte gibt es schon auch ziemlich viele Klassiker, die gesetzt sind. Und vielleicht ist auch die Frage, ob jemand sich ein Fertiggericht kauft zum Mittagessen, bei dem er gar nicht so richtig weiß, was er da erwarten soll. Ja, da ist er vielleicht einfach nicht so experimentierfreudig, aber trotzdem, ja, haben wir schon auch ein paar spannende Sorten. Und ich würde nicht sagen, dass die deswegen verrückt sind. Die sind halt nicht so überraschend verrückt, aber die sind insofern innovativ, als dass wir versuchen, die Originalität des Geschmacks in diesen Gerichten einfach noch ein bisschen besser rauszubringen. Also zum Beispiel haben wir jetzt einen Linsendal und es ist nicht selbstverständlich, dass du ein rotes Linsendal so hinbekommst, dass die rote Linse nicht Brei ist. Das heißt, die Innovation steckt bei diesem Produkt nicht darin, dass es ein Gericht ist, das noch keiner kennt, sondern die Innovation steckt darin, dass die Linse haltbar gemacht wurde und gekocht wurde, ohne dass es nur Brei ist. Ja.
Mhm. Und wie vermittelst du das den Konsumenten und Konsumentinnen? Also sie müssen es ja dann eigentlich schon selber essen, oder?
Wir machen ja vorher immer gewisse Marktstudien und wir wissen, dass ein Linsendal und auch rote Linsen grundsätzlich gut ankommen. Und ich glaube, die Leute kaufen das Linsendal nicht, weil sie sagen, boah, das ist super innovativ, sondern die kaufen Linsendal, weil sie ein Linsendal gerne essen und dann essen sie es und sind nicht enttäuscht. Ja? Und ich wette mit dir, von den meisten Linsendals werden sie enttäuscht, dann kaufen sie es nochmal. Beim Aufstrich ist so was anderes. Da ist jetzt Zimt ist Trend, ja, und oder Pistazie ist Trend und dann kaufen das die Menschen, weil sie irgendwie gerade Bock auf Zimt haben und dann macht ihnen das Spaß. Und bei unseren süßen Aufstrichen wie jetzt Zimtschnecke zum Beispiel ist ja so, die sind ja auf Basis von Hülsenfrüchten. Das heißt, die Innovation steckt da halt zum Beispiel auch in der Basis. Das sind süße Aufstriche. Normalerweise sind die ja auf Basis von Palmöl oder zumindest Fett oder auch Nüssen. Jetzt nicht, dass Nüsse schlecht sind, aber sie sind natürlich relativ fettig und sie sind auch teuer und so weiter. So, und wir machen das jetzt auf Basis von weißen Bohnen oder Kidneybohnen. Und da ist es so, wir kommen über den Genuss, da steht Zimtschnecke vorne drauf, süßer Aufstrich. Und dann sind die Menschen eigentlich überrascht, wenn man ihnen sagt, das ist übrigens eine Hülsenfrucht. Und das Witzige ist daran auch, dass wenn die Menschen, manchmal sind sie auch enttäuscht, weil sie irgendwas Süßeres erwartet haben oder so, ja, aber die haben halt relativ wenig Zucker und so. Und in der Regel ist es aber so, wenn sie sich aufregen, dann sagen sie, ihr müsst doch da Bohnenaufstrich draufschreiben. Ja, das ist doch ein Zimtaufstrich, doch ein Bohnenaufstrich. Dann sage ich, ja, aber auf der Schokocreme mit dem N steht ja auch nicht Palmfettaufstrich mit Schokogeschmack. Das ist so witzig, dass die Menschen so ein anderes sozusagen Bewertung da annehmen. Aber es sind wenige. In der Regel sind die Menschen von genau diesen Innovationen im Aufstrichbereich total begeistert. Und da hast du schon ein bisschen recht. Das können wir nicht eins zu eins so abbilden im Fertiggerichtebereich momentan. Ich glaube, im Fertiggerichtebereich geht es eher darum, dass die Fertiggerichte ein gutes Nährstoffprofil haben, dass die gewisse Versprechungen machen, zum Beispiel mit einem hohen Proteingehalt über Hülsenfrüchte, weil die Menschen sagen, okay, also wenn ich mir sowas kaufe, das mich schnell satt machen soll, dann will ich mir dabei aber irgendwie auch wenigstens was Gutes tun. Was kann das Produkt für mich und meinen Körper tun? Es muss schmecken, es muss satt machen, aber es soll mir halt auch was liefern. Ich glaube, das ist auch noch so ein bisschen neu, dass man sozusagen diesen funktionalen Nutzen dieses Fertiggerichts noch ein bisschen mehr rausstellen muss. Das war auch eine der Erkenntnisse, die wir jetzt gerade in der Studie noch gewinnen konnten.
Aber hat eure Studie auch was dazu ausgesagt, ob die KäuferInnen von den Aufstrichen dieselben sind wie von den Biogerichten?
Ja, interessanterweise ist es so, dass zumindest der Hintergrund ein anderer ist. Also die Aufstriche werden einfach viel stärker aus einem Genussaspekt herausgekauft. Ja, und die Fertiggerichte werden schon viel stärker aus einem funktionalen Nutzen gekauft, nämlich das esse ich, wenn ich keine Zeit habe, selber zu kochen, sei es jetzt in der Mittagspause, im Büro, wo keine Kantine ist. Oder so eine unserer Hauptzielgruppen sind ja Familien mit jungen Kindern. Das heißt also, was weiß ich, mein Kind macht Mittagsschlaf und ich will mir halt schnell was zu essen machen und habe so einen kleinen Moment der Ruhe. Oder abends, wenn ich eben nichts Schweres mehr essen will oder abends vielleicht auch nicht so gerne Brot esse. So, das sind so die Momente, wo die Menschen zu diesen Fertiggerichten greifen. Es ist weniger so, dass die Menschen jetzt sich zusammen um einen Tisch setzen und jeder macht sein Glas auf. Fertiggericht. Ja? So. Und dann steckt jeder mal den Löffel überall rein und sagt, wie lecker schmeckt deins. So, bei den Aufstrichen ist es genau so. Die meisten haben nicht einen Aufstrich auf dem Tisch, sondern drei. Und das gehört irgendwie zum Frühstück dazu, mit Freunden, beim Brunch, in der Familie und so weiter. Ja? Ist einfach ein vollkommen anderes Szenario und entsprechend ist die Zielgruppe schon auch ein bisschen anders.
Aber es gibt ja auch den Fall, vielleicht, dass nicht jeder das Glas aufmacht und dann daraus das Chili sin Carne löffelt, aber es gibt ja vielleicht auch den Fall, dass die das Chili oder die euer Linsendal als Basis nehmen und das dann mit anderen Gemüse verfeinern oder in einer Bowl mit anderen Komponenten zusammen kombinieren. Oder ist das eher gar kein Anwendungsbeispiel?
Doch, absolut. Und es ist so witzig, ich habe mal gelesen, dass die Deutschen das schwer aushalten, ein Fertiggericht einfach fertig sein zu lassen. Ganz anders als die Engländer. Es ist so, die müssen immer noch ein bisschen was machen, sonst haben sie das Gefühl, sie haben in der Küche versagt. Und damit spielen wir jetzt in der Kommunikation von der Bio natürlich auch total. Also ob wir jetzt sagen, da machst du jetzt noch ein bisschen Kräuter rein, da machst du dir irgendwie einen Reis dazu, dazu kannst du dir jetzt irgendwie noch die frische Zucchini schnibbeln oder so. Ne, noch so dieses kleine Extra und dann habe ich quasi gekocht. Das ist total typisch, interessanterweise.
Wird es in Zukunft überhaupt noch klassische Fertiggerichte geben, glaubst du? Oder wie wird sich dieses Segment in Zukunft verändern?
Also mein Tipp ist, dass es das auf jeden Fall geben wird, weil die Welt einfach immer schneller wird und sich die Menschen, glaube ich, wenn sie sich Zeit nehmen zum Essen und zum Kochen, das wirklich zu Anlässen nehmen. Das heißt, dann wird zu einem schönen Anlass groß gekocht und die Freunde werden eingeladen oder die Familie oder ich koche abends mit meinem Partner, aber halt nicht jeden Abend, sondern das ist dann schon irgendwie speziell geplant. Ich meine, wer kocht jeden Tag frisch für die Menschen, so klassisch, wie wir das kennen, alle sitzen zusammen am Abendbrottisch? Ganz selten. Dazu kommen diese ganzen verschiedenen Anforderungen, ja, also Unverträglichkeiten oder unterschiedliche Ernährungsstile. Ich kenne zum Beispiel auch einige, die sagen, ich koche für meine Familie, aber ich weiß, mein Sohn ist vegan und will nicht meine Sahnesoße essen. Oder ich habe einen in der Familie, der ist glutenunverträglich und für den habe ich dann das Fertiggericht. Gibt's auch ganz viel, ja. Und das wird mit Sicherheit mehr werden. Insofern, ich glaube, dieser ganze Convenience-Gedanke und dieser Gedanke, es sich leicht machen zu können, und dabei trotzdem möglichst bewusst damit umzugehen, dass das auf jeden Fall mehr wird. Es wird sich natürlich nicht nur auf unseren Bereich beschränken, sondern auf ganz viele unterschiedliche Bereiche. Das sieht man ja auch jetzt. Die Convenience-Theken in den Supermärkten, die wachsen alle. Und die Menschen essen ja auch generell weniger Mahlzeit, sondern die snacken sich halt so durch den Tag. Ne? Und dann brauchst du halt nicht noch ein Riesengericht mittags oder abends, sondern dann reicht dir halt so eine Suppe und Eintopf mit Gemüse, ein bisschen was Leichteres. Und deswegen glaube ich auf jeden Fall, dass das noch wächst.
Und die Art der Gerichte, wie wird sich das ändern? Also werden wir, was weiß ich, KI-generierte Rezepturen haben? Werden wir gedruckte Dosen haben, gedrucktes Dosenfutter oder wird es andere Proteine geben? Hast du da einen Tipp?
Also ich bin schon gespannt, wie das in dem ganzen Bereich des Fleischersatzes weitergeht und was wir in dem Bereich auch in Zukunft verarbeiten werden. Also wir machen ja sozusagen diese Rohstoffinnovation hier bei uns nicht, weil wir die verarbeiten. Aber natürlich liebe ich das, auf den Messen rumzulaufen und zu schauen, was gibt's Neues, was wir verarbeiten könnten. Jetzt habe ich zum Beispiel an deine Folge gehört über das Öl und fand es auch wahnsinnig interessant, weil wir natürlich die Explosion der Ölpreise auch mitbekommen. Und all diese Innovationen, die da entstehen, die werden wir in Zukunft verarbeiten. Und da freue ich mich total drauf. Langweilig wird das nicht.
Nee, das ist doch gut. Also Innovationstreiber sind wir immer und das macht auch, glaube ich, Spaß. Jetzt bist du Chefentwicklerin. Du hast die Möglichkeit, nächstes Jahr oder übernächstes Jahr ein Fertiggericht deiner Wahl ganz frank und frei auf den Markt zu bringen. Was wird es denn werden?
Also wenn ich machen könnte, was ich wollte, dann würde ich, glaube ich, ein veganes Gulasch mit Spätzle auf den Markt bringen. Und jetzt wirst du sagen, hä, das gibt's doch schon längst. Ja, aber ich finde einfach, dass da qualitativ noch was geht. Also dieses, wir sind schon so weit gekommen, damit Fleisch und Käse und so weiter nachzuempfinden. Aber am Ende ist der Kompromiss bei manchen Sachen einfach echt noch hoch. Und solange das so sein wird, werden die Menschen auch das Echte dem Ersatz immer vorziehen. Und wenn wir dahin kämen, dass wir das nicht mehr haben, dass wir diesen Unterschied in dem Umami-Geschmack und in der Konsistenz von Fleisch und Käse nicht mehr haben, dann wäre ich eine sehr glückliche Chefentwicklerin.
Das finde ich ein sehr gutes Vorhaben, denn tatsächlich, also wir brauchen wahrscheinlich nicht die 100. Innovation, wir brauchen vielleicht auch einfach das, was schon da ist, nur einfach geschmacklich überzeugender, ne? Also vielleicht auch einfach besser.
Genau. Ja, und es ist ja auch bei all diesen ganzen Themen mit Nachhaltigkeit und Gesundheit und so weiter, am Ende essen wir alle mit unserem Genusszentrum. Und es hilft einfach nichts, wenn es nicht schmeckt. Deswegen ist bei einer Bio, sagen wir immer, es muss ein Herzensprodukt sein. Es reicht nicht, wenn es ein Kopfprodukt ist. Ja, die Leute müssen es kaufen, weil sie es lecker finden und nicht, weil es vernünftig ist.
Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Du hast jetzt ein Produkt, wo du denkst, wow, das wird super verkauft und das ist die Innovation, aber eigentlich richtig gut, findest du es persönlich nicht. Kommt ins Regal oder nicht?
Also wir haben jetzt gerade ein Projekt gehabt, da haben wir gesagt, wir verkosten alle unsere Markenprodukte im Team und wir vergeben 1 bis 5 Sterne. Und jedes Produkt, das schlechter abschneidet als 4 Sterne, wird überarbeitet oder rausgeschmissen. Egal, ob das läuft oder nicht. Weil wir sagen, ich möchte einfach, dass wenn jemand bei mir zu Besuch ist zu Hause oder weiß ich nicht, wenn ein Kunde kommt oder ein Influencer kommt oder irgendjemand kommt und ich will dem noch schnell was mitgeben, dann will ich nicht sagen, ah scheiße, nee, das nicht, ah nee, das nicht, sondern ich will ins Regal greifen und es muss alles richtig geil sein. Das ist gewissermaßen anspruchsvoll, aber das ist schon unser Anspruch und wir haben ja ein großes Produktportfolio und was nicht gut genug ist, das muss gehen. Und es gibt ganz viele Produkte, die laufen gut, sehe ich in den Marktzahlen auch. Alles mit Avocado läuft gut und so weiter, aber ne, haben wir nicht, weil wir es so schwierig finden, das so herzustellen und dann machen wir es nicht.
Und vielleicht ist auch das ein ganz entscheidender Unterschied zwischen einem verantwortungsvollen Bio-Unternehmen und einem Massenmarkt-Industriebetrieb. Liebe Fee, ich danke dir für das Gespräch. Es war sehr bereichernd und ich freue mich, mit dir gemeinsam weiterzusprechen und gemeinsam in eine ehrliche Zukunft der Fertiggerichte zu blicken. Vielen Dank.
Vielen lieben Dank für eure Einladung und da freue ich mich auch drauf.
Das war's für heute von Foodfakt. Was ich aus diesem Gespräch mitnehme, es geht nicht darum, ob Fertiggerichte per se gut oder schlecht sind, sondern darum, wie sie gemacht werden und welche Rolle sie in einer bewussten Ernährung spielen können. Mehr Infos zu Nabio und dieser Folge findest du übrigens auf Instagram unter foodfakt_podcast. Schau gerne vorbei. Ein großes Dankeschön geht diesmal übrigens an den Q-Club der Deutschen Bank, der uns den Tresorraum als Podcaststudio zur Verfügung gestellt hat. Was für eine reiche Erfahrung. Danke fürs Zuhören, Baba und Servus bis zum nächsten Mal.